Dänemark muss sich überlegen, weil das international beobachtet wird, ob sie ihn wirklich nach Japan ausliefern wollen. Denn das japanische Rechtswesen wird von ganz vielen Organisationen kritisiert. Was dort stattfindet in Japan häufigst, ist die sogenannte Geiselhaft. Also die Menschen, die man ins Gefängnis bringen möchte, die nimmt man isolationshaft. Und wenn man am Ende das hören will von denen, was man hören möchte, dann kriegt man das auch zu hören. Der Delfinschützer Rick O'Berry, der saß, glaube ich, knapp 3 Wochen in japanischer Haft und hat vor kurzem erzählt, wie gemütlich das ist. Der hat gesagt, wenn die Paul Watson nach Japan ausliefern und der da ins Gefängnis geht, das wird der nicht überleben.
Jo, schon mal eine Aussage im Intro, von der man sich erstmal kurz erholen muss. Meine übliche Background-Musik und meine Titelmusik scheinen mir fast ein bisschen unangemessen zu dem Thema. Wollte ich jetzt aber auch nicht den gesamten Podcast auf den Kopf stellen, von daher ist es einfach so geblieben. Ja, schwieriges Thema heute. Dich erwartet eine ganze Menge Infos, die, wenn du Sea Shepherds als Organisation kennst und so wie ich seit vielen, vielen Jahren eigentlich verehrst und feierst und vielleicht selbst sogar als Merchandise-Artikel supportest oder irgendwie Geld gespendet hast oder ähnliches, ein bisschen erschüttern könnte. Bevor wir direkt gleich reinstarten ins Gespräch, möchte ich hier so einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Das Gespräch ist ziemlich spontan von mir anberaumt worden. Und ich hatte wenig Zeit, mich wirklich jetzt nochmal intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und verschiedene Quellen zu checken, was man meiner Meinung nach heutzutage immer tun sollte, bevor man sich auf die Aussage von einer Person oder einer Quelle oder einer Organisation verlässt. Von daher mein Aufruf hier, wenn du nach diesem Gespräch ähnlich erschüttert bist wie ich über gewisse Zusammenhänge und gewisse Informationen, dann mach dir gerne die Mühe und schau auch mal in andere Quellen rein, was andere darüber sagen. Ich konnte das jetzt vorab nicht leisten, daher soll dieser Hinweis bitte einmal vorweggeschoben sein. Mir war vor dem Gespräch auch tatsächlich nicht klar, welche Zusammenhänge das alles erreichen wird und welche Wellen dieses Thema tatsächlich auch noch schlägt. Letztendlich ist dieser belastende Teil auch nur ein Nebenpart dieses Gesprächs, der bei mir aber besonders starken Nachklang hinterlassen hat. So, jetzt habe ich schon eine Menge angeteasert und wir starten einfach mal direkt ins Gespräch. Ja, hallo liebe Hörer, hallo liebe Hörerinnen. Heute eine Folge, die ganz spontan mal in die Agenda gerutscht ist. Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert gehabt. Der liebe Markus von Freaks of Fashion hat mich mal irgendwann kürzlich auf den Pott gesetzt, dass ich doch langsam mal wieder ein Öko-Thema aufgreifen müsste, was ich doch eigentlich immer gerne getan habe und seit längerer Zeit so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Und da muss ich ihn natürlich beipflichten. Und er hat mir gleich quasi den passenden Interviewpartner und das Thema serviert dazu. Vielen Dank, Markus, dafür. Und in dem Sinne begrüße ich heute den Tom von der Paul Watson Foundation. Wir kommen gleich dazu, worum es dabei da genau geht. Die meisten kennen wahrscheinlich erstmal nur die Sea Shepherds und haben von Captain Paul Watson wahrscheinlich schon mal gehört. Auf jeden Fall würde ich dich, Tom, erstmal jetzt ganz lieb begrüßen wollen und dich einmal bitten, vielleicht kurz dich vorzustellen, was dein Hintergrund ist und uns vielleicht kurz den Unterschied zwischen Sea Shepherds und Paul Watson Foundation zu erklären. Ja, der Fabi, der hat heute leider keine Zeit, weil wir es ja wirklich sehr spontan anberaumt haben jetzt die Folge, und von dem soll ich dich auf jeden Fall lieb grüßen und der wäre auch gern dabei gewesen.
Ja, schade. Aber ich nehme den Gruß gerne an und grüße dankend. Hallihallo, schönen guten Tag. Ich bin Tom Strehrath. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus Delmenhorst, also eigentlich gebürtiger Bremer, aber jetzt mittlerweile Delmenhorster. Und ja, ich bin schon lange Jahre Meeresschutzaktivist, habe mich irgendwann mit dem Thema Ernährung befasst, wie das Essen, was man so isst als, ich sage mal, Autonormalverbraucher, wie das so auf den Teller kommt, und bin dann über eine Dokumentation innerhalb von 2 Stunden zum Vegetarier geworden. Und als YouTube mir dann vorschlug, weitere Videos zu gucken, war da ein Video mit einem Schiff, was ein anderes rammte. Und so stieß ich auf die Serie Whale Wars. die ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt. Da ging es um aktive Meeresschützer, die deutlich anders vorgingen als das, was mir bis dato in jeglicher Hinsicht bekannt war in Sachen Umweltschutz. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand das unfassbar interessant und das hat auch meinen Horizont völlig gesprengt, weil es da eben eher anders zur Sache ging als so von den bekannten Meeres- oder Umweltschutzorganisationen. Und ja, so stieß ich dann zu Paul Watson und habe mich quasi damit befasst, ob nicht, weil mich das bis dato nie wirklich als Thema berührte, ob ich dann nicht eventuell, nachdem ich jetzt gemerkt habe, dass ich möglicherweise was für Umwelt und die Tiere tun will, weil ich die jetzt zu dem Zeitpunkt fast 30 Jahre lang nur zu meinen Nutzen konsumiert habe, habe ich gedacht, ich muss irgendwas tun. Und also wenn ich was tun will, dann glaube ich genau in diesem Sektor, weil mich das sofort sehr, sehr, sehr gepackt hatte, also direkt mich im Tiefsten bewegt hat. Und so stieß ich dann zu der damaligen deutschen Sea Shepherd Gruppe in Bremen. Ja, und da habe ich mich dann betätigt von 2012 bis 2018, habe angefangen mit ganz normaler Standarbeit, wie sie, glaube ich, fast jeder ehrenamtliche Umweltschützer betreibt, Leute informieren, aufklären über das Thema. Dann hatten wir in Bremen relativ schnell die Situation, dass über den Weserkurier berichtet wurde, dass eine Möwenkolonie in der Bremer Überseestadt wohl von Eierdieben geplündert wurde oder von Vandalen, die quasi für das dort geplante Baugebiet die Eier entfernt haben, um diese Kolonie loszuwerden, weil Möwen halt geschützte Tiere sind und in der Brutzeit dort nicht gebaut hätte werden dürfen. Und so haben wir uns als, naja, Meeresschutzorganisation dann damit befasst, weil ja, Möwen gehören auch zu den Meeresmitbewohnern und haben dann 2014 die erste deutsche Sea Shepherd-Kampagne aus Bremen geplant und organisiert. Weil Sea Shepherd kannte man natürlich aus der Antarktis und auf den Weltmeeren unterwegs. Und wir haben dann gesagt, so, warte mal, aber wir können ja auch was machen für Möwen. Das ist ja, sind genauso unsere Klienten wie alle anderen auch. Und so haben wir dann wochenlang mit Freiwilligen unserer Organisation und Freiwilligen Bremerinnen und Bremern, die uns unterstützen wollten bei dieser Kampagne, haben wir dort wochenlang die Eier bewacht, haben dafür gesorgt, dass keine Leute mehr mit ihren Hunden oder Fahrrädern über diese Brutwiesen fahren, haben Leuten darüber aufgeklärt, haben dann viel Zuspruch, auch teilweise Ablehnung erfahren, weil die gesagt haben, so, das ist scheißegal, was hier mit den Möwen ist, ich muss hier mit meinem Hund spazieren gehen. Und so kann man dann den einen oder anderen dann auch mal darauf aufklären, dass Möwen eben besonders geschützte Tiere sind und das eben nicht so ist, dass man da tun und lassen kann, was man will. Dann gab es auch Auseinandersetzungen, die da darin mündeten, dass wir die Polizei rufen mussten, weil uns Leute tätlich angreifen wollten, weil wir da Möwen geschützt haben.
Krass, ja.
Ja, und so kam dann am Ende der Brutzeit kamen die ersten Küken zur Welt und wir haben dann quasi 100% dieser Kampagne zum Schutz der Möweneier erfolgreich umsetzen können, weil sich niemand getraut hat, auf diese Wiese zu gehen. Und so kamen wir halt in die Zeitungen und in die Fernsehberichte der umliegenden Bremer und umliegenden Städte. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt würde ich auch gerne ein bisschen größere Kampagne mitmachen und bin 2015 mit der Sam Simon, einem der großen Sea Shepherd Schiffe, die ja mittlerweile sogar schon Age of Union genannt wird, hieß früher Sam Simon, mit der bin ich dann auf die Färöerinseln gefahren, 2015, Pilotwahlkampagne Sleipnir Grendini von Sea Shepherd und hab dort mit mehreren Schiffen waren wir dort und haben versucht, die Pilotwale von den Inseln fernzuhalten. Und sobald dort einer dieser grauenvollen Grindadraps ausgerufen wurde, sind wir natürlich mit den Schlauchbooten hin und haben es am 20.07., wenn mich nicht alles täuscht, 2015 auch geschafft, einen dieser Grindadraps aktiv zu verhindern. Kann man auch noch googeln. Da waren große Kriegsschiffe und unsere Schiffe beteiligt. Es war ein Riesending. Wir wurden dabei verhaftet. Es war dann natürlich in der ganzen Presse, also in der Weltpresse überall vertreten, dass da ein Deutscher verhaftet wurde bei einer Walschutzaktion. Und dann platzte natürlich die deutsche Presse auch, weil innerhalb der EU ist es ja verboten, Wale zu töten. Und dann kam auf einmal, das kann ja nicht angehen, dass irgendwie im dänischen Königreich, wozu ja die Färöerinseln gehören, dass da irgendwie Wale getötet werden. Und weil da jetzt ein Deutscher Wale schützen will, wird er verhaftet vom dänischen Militär. Gibt's ja gar nicht. Was ist denn da los? Und dann war ein Riesen-Buhai und eine Riesenaufmerksamkeit auf dem Thema. Und dann haben Prominente wie Udo Lindenberg gesagt, so, das kann ja gar nicht sein, da, was machen die denn da für einen Quatsch? Und Hapag-Lloyd hat aufgehört, die Färöerinseln anzufahren, weil die gemerkt haben, so, oh, da wollen wir aber keine Fähren hier, keine Kreuzfahrten hinschicken, ne? Das, sowas unterstützen wir aber nicht. Ja, 2024 haben wir jetzt und das Treiben geht dort immer noch weiter und viele haben es mittlerweile wieder vergessen, weil irgendwann wird das Thema aus der Presse rauskommen und dann geht es auch aus den Leuten aus dem Kopf. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann 2015 die letzte schiffgestützte Kampagne von Sea Shepherd dort gemacht. Es gab noch weitere Kampagnenveränderungen. Die Struktur, die Vorgehensweise der Organisation Sea Shepherd hat sich verändert. Es gab einige Kampagnen, die nicht mehr gemacht wurden. Es gab neue Ausrichtungen in Richtung afrikanischer IUU oder also unregulierter und unbeobachteter Fischereibekämpfung. Und da gingen dann peu à peu diese Veränderungen der strategischen Ausrichtung der Organisation Sea Shepherd spürbar in die Umsetzung. Und 2018 habe ich dann gesagt, dass das, weil sich das so veränderte, dass das nicht mehr für mich unterstützenswert klang und auch die Ziele mit einiger Mal, also so weiter man sich mit den Afrika-Kampagnen beschäftigt hat und der Nutzen des Ganzen quasi irgendwann eine Art Absurdum geführt wurde, weil es eben nicht das ist, was man außen verkauft hat. Und man auch, während man einerseits in Afrika mit den Regierungen zusammen auf Wilderer losgeht und quasi die optisch entfernt, gleichermaßen dort auch an der Küste Afrikas das größte Robbenschlachten der Südhalbkugel stattfindet. Und das wenige Kilometer entfernt von dem Marinehafen, die Schiffe angelaufen sind. Und man das auch damals schon als Kampagne bei Sea Shepherd targetiert hat über die Operation Desert Seal und mittlerweile über dieses Thema nicht einmal mehr ein Wort verliert, weil man sonst Regierungskritik in den Ländern erfährt, weil man ja, mit denen zusammenarbeitet. Da habe ich gesagt, so hier, jetzt wird der Leute jetzt mit. Aber mit sowas, ich gehe doch keine Kompromisse ein auf Kosten von anderer Lebewesen, nur damit ich hier eine Kampagne günstiger mit einem Militärhafen bearbeiten kann, meine ich.
Ja.
Und dann bin ich gegangen, war auch ein bisschen enttäuscht über das Thema, dass Paul Watson zu der Zeit halt relativ wenig Präsenz zeigte und auch relativ wenig Kritik übte. Und bin dann ausgestiegen und habe dann aber 2022, als der Bruch zwischen den beiden Parteien Paul Watson und Sea Shepherd stattfand, auch relativ schnell erklärt bekommen, warum das damals so war und warum so wenig von Paul Watson noch in der Organisation steckte. Und fühlte mich dann auch relativ schnell in all dem bestärkt, was damals für mich der Grund war, auszusteigen und habe dann über die Kontakte Omar Todd und Paul Watson, die ich ja von damals halt noch kannte, habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht in Deutschland. Wir haben durch den Weggang 2018 ganz, ganz viele Leute aus dieser alten Generation noch, die sind alle mitgegangen und mit denen hatten wir immer noch Kontakt und wir hatten die sofort über so einen Austausch bei WhatsApp alle in der Hinterhand und haben gesagt, so, wenn ihr Bock habt, was aufmachen in Deutschland, wenn ihr da so ein Captain Paul Watson Foundation Chapter haben wollt. Wir können sofort loslegen. Wir sind quasi, ohne uns abstimmen zu müssen, alle wieder direkt in allen Themengebieten drin und könnten so anfangen. Und so hat quasi die grundlegende Veränderung der DNA von Sea Shepherd durch die neuen Vorstände dazu geführt, dass man den Gründer, weil er offen Kritik mit der Sea Shepherd Frankreich Präsidentin Lamia Essemlali geäußert hat und gesagt hat, ich will das, so wie das hier aktuell läuft, will ich nicht haben. Ich will, dass das sofort beendet wird. Ich will zu den alten Kampagnen zurück. Ich will keine Kooperation mit einer Fischereifirma aus Australien. Ich will nicht mit der IDF, mit Söldnern aus Israel zusammen auf unseren Schiffen arbeiten. Ich will nicht Afrika-Kampagnen machen, die Fische nur partiell und eigentlich nur zum Schein schützen. Ich will das nicht machen. Das muss aufhören. Ich will da raus aus dieser Nummer. Und anstatt dass diejenigen, die sich quasi in seiner Organisation bewegt haben und mit seinen Veränderungswünschen quasi gehadert haben und das so nicht wollten, anstatt dass die dann sagen, okay, dann steigen wir aus und gründen eine eigene Organisation, dann hat man einfach Meuterei begangen und hat den Captain rausgeschmissen und gesagt, nee, du bist jetzt, an dich erinnert sich eh keiner mehr und du bist ein alter Zahn, hier, mach einen Schuh.
Ah, krass.
Ja. Und das war der Grund, warum jetzt ja Paul Watson eben nicht mehr bei Sea Shepherd ist und seine eigene neue Organisation gründen musste, weil sein Ziel, die Bekämpfung des kommerziellen Walfangs, ja immer noch nicht erfüllt ist und er sich auch nicht ansatzweise in der Lage sieht, dieses Thema einfach jetzt ad acta zu legen und zu sagen, oh, gut, bin ich jetzt Rentner und mache halt nichts mehr.
Ja, das geht doch wahrscheinlich auch gar nicht für so jemanden, der da so drin steckt. Ne? Und es ist super spannend, was du erzählst. Es ist irgendwie ist es so der übliche Gang von Organisationen und Dingen, die einfach zu groß werden. Ne? Habe ich manchmal den Eindruck, dass dann einfach irgendwann zu viel Bürokratie drin steckt, zu viel Kompromiss mit allen möglichen Bereichen, zu viel Politik, die irgendwo bei so einer Organisation dann eigentlich nicht reinpasst. Ne? Und da ist wahrscheinlich kann man trotzdem immer noch sagen, dass es gut ist, dass es jetzt Sea Shepherds gibt, dass die vermutlich immer noch eine Menge dann auch bewegen. Aber halt, ich finde, es sind so diese kleinen Sachen, die auch wirklich dann die Aufmerksamkeit erregen. Ne? Du sagtest, du hast eine Doku gesehen und bist dann Vegetarier geworden. Da sind wir uns sehr ähnlich. Bei mir ging das auch irgendwie so knall auf Fall, dass ich ein paar Tage vorher noch irgendwelche Witze über Veganer gemacht habe oder zumindest darüber gelacht habe. Und ein paar Tage später haben wir gesagt, wir probieren es jetzt mal mit Veganen und sind mittlerweile seit 10 Jahren irgendwo mal weitestgehend vegan lebend. Und wenn ich das Ganze jetzt so betrachte, dann gibt es halt auch ganz viele Sachen, die da irgendwas machen. Und dann gibt es halt solche Freaks wie die meditante Veganerin, ne? die einfach so ganz radikale Sachen raushauen, mit denen man nicht übereinstimmen muss, was die alles so sagt. Aber die halt genauso den Finger mal so richtig in die Wunde drückt und halt wirklich die Punkte anspricht, wie sie eigentlich irgendwo angesprochen werden sollten. Ne? Und ja, da sehe ich euch jetzt auch irgendwie dann so ein bisschen in diesen, das eigentliche wieder rausholen und wirklich Aufmerksamkeit auf die Punkte bringen. Ne?
Ja, und genau, also das ist das, was ich halt auch grundsätzlich eigentlich so unfair finde. Ne? Ich kann die komplette Evolution der Organisation Sea Shepherd natürlich verstehen. Und es ist in jeder Organisation so, die sucht sich ihre Sparte aus. Und das hat ja Sea Shepherd auch getan. Es war ja eben von ihm ausdrücklich durch die Geschichte bei Greenpeace so entstanden, dass er eben sagte, ne, ich kann bei Organisationen nicht mitmachen, wo wir in das Problemgebiet fahren und wir sehen dort Robbenbabys oder Wale und gucken dabei zu, wie sie getötet werden und machen dann dabei Fotos und Videos und klären die Leute darüber auf, dass solche Dinge auf den Weltmeeren passieren. Ja. Und da hat er gesagt, so, ich guck da nicht bei zu. Da gibt's hier einen Zettel, der nennt sich World Charter for Nature und da steht drinne, wenn Unrecht auf dem Meer passiert, ist jeder angehalten, in dieses Unrecht einzugreifen und dieses zu verhindern, wenn irgend möglich. Und das ist beim Walschutzmoratorium relativ simpel. Wale töten ist illegal. Ja. Und wenn du dann irgendwo Walfänger siehst, dann ist es eben das, wo er sagte, ich guck da halt nicht bei zu. Und deswegen hat es ja den Knatsch gegeben bei Greenpeace damals und man hat gesagt, so, das ist nicht das, was wir wollen. Ne? Und er hat gesagt, so gut, das ist aber das, was ich muss, weil ich kann das anders nicht. Dann gab es halt die Trennung. Und er hat eben Sea Shepherd aufgemacht, also gegründet, um eben genau dies zu tun, mit dieser Organisation kontrovers und aggressiv rauszufahren und zu sagen, ich gucke nicht zu, ich komme, wo ihr die Wale tötet, her und fahre dazwischen. Ne? Ich werde euch aktiv daran hindern, diese Tiere zu töten. Ja, und wenn dann Leute dazukommen und sagen, gute Idee, mache ich mit und das Ganze wächst und wird größer und Leute mit, ich sag mal, mit gleichen oder ähnlichen Vorstellungen kommen dazu und schließen sich zusammen zu eine der aktivsten und direktesten Meeresschutzorganisationen, die es je gegeben hat.
Die vor allen Dingen riesen Support hat, ne? Alleine was Merchandise angeht und sowas. Ne?
Riesige Geldmaschine.
Ja, eben, das ist ein Lifestyle-Produkt, Sea Shepherds schon, ne? Würde ich sagen, gerade aus Surferkreisen, Surferinnenkreisen, so viele Leute, wie sich auch mit Sea Shepherds schmücken, mich inbegriffen, schon vor vielen Jahren meine erste Jacke mal, bei Jacke mal irgendwo gekauft und ohne, dass man aktiv ist, unterstützt man damit und, ne, und dann, ja, es ist ganz schön furchtbar, wenn man dann hört, dass es irgendwo nicht mehr das geleistet wird, wofür man eigentlich irgendwie dann auch dastehen möchte, zumindest irgendwie, zumindest mit diesem kleinen Beitrag, den man damit leistet. Ne?
Ja. Ja, und wie gesagt, dann kommt es dazu, dass durch die Verhaftung, es gab ja die Verhaftung von Paul Watson 2012 in Deutschland, durch diese Red Notice von Costa Rica, wurde er verhaftet und hat dann, ist ja geflohen aus Deutschland, weil ihm da auch die Auslieferung nach Costa Rica und dann nach Japan drohte. Und da hat er natürlich relativ schnell dann auch gesagt, so pass mal auf, ich gebe hier mal meine Ämter ab, ne? Ich nehme so viel Verantwortung auf mich als Person, wenn da irgendwann mal was in die Hose geht, nicht, dass sie quasi in die Organisation greifen können und sagen können, so hier, so als Beschlagnahmen Schiffe oder Gelder oder was auch immer. Hat er sich quasi aus allem zurückgezogen und dann ja auch die Sea Shepherd Conservation Society, aus der ist er ja raus, aber von sich aus, weil er mit dem, was da passiert ist, nicht einverstanden ist. Im Global-Vorstand hat man ihn entfernt, aufgrund der Kritik. Und allein, dass dann die Organisation quasi von so vielen, die dann irgendwann andere Vorstellungen von der Vorgehensweise der Organisation, die für einen bestimmten Weg gegründet wurde, es dann einfach sagen, so, nee, wir machen das jetzt nach unseren Vorstellungen, ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, wie bitter das sein muss, dass jemand sein Lebenswerk quasi verliert im Stile einer Meuterei. So, das
ja, wirklich ist unfassbar. Ganz extrem, muss ich wirklich auch sagen. Also ich habe mich jetzt mit beschäftigt und habe mich bis vor kurzem noch gefragt, ach okay, ist Paul Watson gar nicht mehr bei Sea Shepherds drin? Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ne? Das haben die dann, ist natürlich auch nicht so publik geworden. Man kennt die Marke, man kennt das Logo und das ist so allgegenwärtig, gerade bei WassersportlerInnen irgendwo, ne? Da ist es so eine Marke einfach, ne? Und ja, das ist irre krass. Und umso krasser, dass jetzt dann auch trotzdem noch so ein bisschen wie eine Art Exempel an ihm statuiert werden könnte. Ne? Willst du uns gerade mal, ich weiß nicht, haben bestimmt viele mitbekommen, aber vielleicht sagst du einmal kurz, wie die Situation war und was jetzt gerade Tatsache ist.
Ah, okay. Genau, also wir waren dieses Jahr im Juni, ich war tatsächlich mit an Bord. Ich hatte dieses Jahr mal wieder die Möglichkeit, Teil einer Kampagne zu sein, weil es ja endlich die Möglichkeit gab, wieder für mich auf ein Schiff zu gehen und aktiven Meeresschutz zu betreiben, wo ich auch hinterstehe. Lagen wir im Juni vor England in der Stadt, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist ja auch egal. Wir lagen in England und haben darauf gewartet, dass Christian Loftsen wegen der Kampagne Operation Ice Storm auf Island seine Walfangschiffe vorbereitet, um dort Finnwale zu töten. Haben wir uns ja quasi auf die Lauer gelegt und gesagt, sobald sich dort Aktivitäten tun, kommen wir hochgefahren und werden mit unseren beiden Schiffen, die ja gehörig die Parade versauen.
Ist das ein Däne oder
was? Nee, ist Island.
Ah, okay.
Christian Loftsen ist ein Besitzer einer Walfangstation auf Island, der letzte isländische Walfänger mit zwei Harpunenschiffen, der jedes Jahr rausfahren möchte, um Wale zu töten.
Letztes Island Jahr ist auch nicht in der EU, wie ich gerade im Brüsseler Parlament gelernt habe, wo ich gerade herkomme.
Genau, und Island ist neben Norwegen und Japan auch eins der drei Länder, die noch kommerziellen Walfang betreiben. Trotz des Moratoriums sagen sie, interessiert uns nicht, wir machen das trotzdem. Genau, dort lagen wir und als sich herausstellte, dass aufgrund unserer Aktivitäten, also unseres bereitwilligen Einschreitens, sobald sich dort was tut, es tatsächlich abzeichnete, dass nichts mehr passieren wird bei Herrn Loftsen, haben wir dann verlegt das Schiff nach Irland, nach Dublin und haben dort quasi weiter den Fokus auf Island gehabt, aber natürlich auch weiter geguckt, so was machen wir denn mit dem Schiff jetzt, wenn in Island gar nichts mehr passieren sollte. Und dann ist ja auch Anfang diesen Jahres in Japan das neue Fabrikschiff, die Kangai Maru, vom Stapel gelassen worden. Es gab ja in Japan, auch bekannt durch Whale Wars, immer dieses alte japanische Fabrikschiff, die Nishin Maru. Das ist ja dieses Schiff, wo die Wale drauf verarbeitet werden. Die ist ja in Rente gegangen und man hat diesen Jahr fertiggestellt die Kangai Maru, also das Nachfolgeschiff. Zu erwarten war ja, dass ein weiteres Fabrikschiff gebaut wird, weil sie ja 2019 angekündigt haben, die Japaner, dass sie kommerziellen Walfang jetzt nicht mehr in der Antarktis durchführen werden, sondern nur noch in ihren heimischen Gewässern, vor ihrer eigenen Haustür quasi. Von daher hätte man erwarten können, dass sie dann, wenn sie nur noch in ihren eigenen Gewässern mit einem Fabrikschiff herumfahren wollen, dass das deutlich kleiner ausfallen müsste, weil die Distanzen ja einfach minimal sind im Vergleich zur Antarktis. Jetzt kam die Kangai Maru vom Stapel und sie ist einfach noch größer und sie hat noch größere Reichweite und noch mehr Ladekapazität als ihre Vorgängerin. Und auch die Kommunikation nach außen hin durch Japans Walfangflotte ist die, dass sie das gebaut haben für die heimischen Gewässer. Aber es könnte ja sein, dass mal eine nationale Ernährungskrise kommt. Und dafür möchte man sich dann natürlich in der Hinterhand behalten, dass man auch in der Antarktis dann Wale fangen könnte.
Genau, dann braucht man ganz viel Wale, ja. Genau. Das ist wirklich herrlich, ja.
Für uns klang das natürlich völlig absurd. Und wir haben gesagt, also Japan, wenn euer Schiff jetzt anfängt, und das tut die Kangai Maru ja schon, man kann das bei Marine Traffic immer gut sehen, sie töten Wale aktuell vor der eigenen Küste, machen quasi sowas wie einen Systemcheck im Schiff, probieren alle Seilwinden, alle Fabriksysteme innerhalb des Schiffes, so Kühlaggregate, alles wird ausprobiert, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und wir haben gesagt, sobald ihr anfangt, Wale zu töten, kommen wir her. Und das ist ja in diesem Sommer dann passiert. Und von daher haben wir nach der Island-Kampagne gesagt, gut, Operation Ice Storm war jetzt zu 100% Erfolg. Keine Wale getötet worden. Niemand hat sich auf den Weg gemacht. Dann fahren wir jetzt über die Nordwestpassage, also oben über Kanada, durch die Arktis, rüber in den Pazifik und biegen dann runter ab nach Japan, um möglicherweise dort ihnen in die Quere zu kommen, wenn sie uns die Chance dazu geben. Weil es natürlich auch ein bisschen tricky ist, sich in die 200-Meilen-Zone von Japan zu wagen. Gerade wenn man einer derer ist, die als Paul Watson den ganzen Zorn der japanischen Walfangflotte nur ansatzweise erahnen kann. Ja. Aber genau, wir sind dann losgefahren. Ich musste leider kurze Zeit früher von Bord, weil als die Pläne sich verfestigten, dass wir quasi oben an Kanada vorbei nach Dutch Harbor fahren, hätte das quasi zeitlich genau bis zum Ende meiner Kampagnenzeit gereicht. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich gerne nicht mitfahren, weil Allein die Überfahrt ist nett. Diese Nordwestpassage haben ja noch nicht viele Seemänner kommerziell, also nicht viele Seefahrer machen können, weil es eben super heikel und super gefährlich ist. Wäre eine nette Erfahrung, aber ich würde dann von Bord gehen in Irland und meine letzten beiden Monate der Kampagnenmöglichkeit auf den Färöerinseln verbringen, um dort gegen den Grind vorzugehen, weil die reine Transitfahrt für mich nur bedeutet hätte, ich wäre am anderen Ende der Nordhalbkugel angekommen, hätte ein Flugzeug bestiegen und wäre wieder zurückgeflogen. Das fand ich dann nicht wahnsinnig sinnig für mich persönlich, also weil ich hätte halt einfach nur eine nette Schiffsreise gemacht. Und so bin ich dann auf die Färöerinseln gefahren und die John Paul de Joria fuhr quasi zum letzten Tankstopp oben nach Grönland, um dann links abzubiegen über die Nordwestpassage. Und dort erwartete die John Paul de Joria ein 12-köpfiges SWAT-Team, extra eingeflogen aus Dänemark und 2 Staatsanwälte aus Dänemark, weil Grönland wie auch die Färöerinseln zum dänischen Königreich gehören. Diese SWAT-Einheit ist dann an Bord gegangen und hat Paul Watson verhaftet aufgrund einer Red Notice, die nicht öffentlich sichtbar war. Es gibt Dinge, Red Notice, die kann man öffentlich sehen und es gibt welche, die sind versteckt. Und da gab es eine versteckte japanische Red Notice. Und
das ist quasi ein Haftbefehl.
Es ist quasi ein Haftersuchen, ja. Mhm. Also da bei Red Notice in Interpol, also bei der Red Notice von Interpol kann man sich auch super bei Interpol durchlesen, wie genau die wirkt. Die ist normalerweise gedacht für Kriegsverbrecher, Drogenbarone, also Schwerverbrecher, wirkliche Schwerverbrecher. Aber die Red Notice wird mittlerweile von großen Wirtschaftsnationen wie Russland, Japan jetzt gerade beispielsweise bei Paul Watson missbraucht für ich sag mal, oppositionelle, politisch andersdenkende Umweltaktivisten, Meeresschutzaktivisten, Leute, die man loswerden will. Weil für eine Red Notice benötigt es keinen Beweis dafür, dass dieses Verbrechen, was jemandem angelastet wird, wirklich begangen wurde. Es ist einfach nur ein Ersuchen eines Landes, international, dass sie andere ersuchen, diese Verhaftung durchzuführen, weil man diese Person gerne im eigenen Land hätte. Mhm. Und so wird quasi ein doch recht nutzvolles Instrument, die Red Notice, von Interpol, quasi von Wirtschaftsnationen, missbraucht, um Leute loszuwerden. Ja, das wird auch regelmäßig angeprangert von Amnesty International und von anderen Menschenrechtsorganisationen, dass Interpol sich zum Spielball von Kriminellen macht. Ja, und sie sollen endlich Lösungen für dieses Problem finden, aber das passiert leider nicht. Und so hat Japan, und wir gehen davon aus, vorsätzlich, um Paul Watson von der Kangaimaru fernzuhalten, eine Red Notice ausgesetzt. Und wie wir mittlerweile wissen, hat die Polizei der Färöerinseln einen Tipp durchgestochen an die grönländische Regierung, dass die John Paul de Joria auf dem Weg zu ihnen ist, um zu tanken, und hat doch darum gebeten, eine gewisse Red Notice von Japan umzusetzen. Und so hat dann Dänemark, also tatsächlich aus Dänemark heraus, sich dieses SWAT-Team mit 2 Staatsanwälten auf den Weg gemacht, um quasi Paul Watson in Grönland einzusacken. Ja, ganz klar, um die Kampagnenpläne unserer Organisation in Richtung Japan zu verhindern.
Ja, krass. Okay. Das heißt also, Stand jetzt ist, Paul Watson ist in Dänemark im Moment inhaftiert und es wird darüber geredet, ob er ausgeliefert wird nach Japan oder nicht. Ne? Das
er sitzt tatsächlich auf Grönland.
Auf Grönland, okay. Ja.
Also die Leute haben, also die Behörden haben ihn in Grönland gelassen. Er sitzt in Grönland im Gefängnis. Hat jetzt heute Morgen um 12 Uhr deutscher Zeit war die 4. Verhandlungsrunde. Die ist vorüber. Man hat die Untersuchungshaft um weitere 3 Wochen verlängert. Und jetzt ist die Frage natürlich, warum? 4 Runden gedreht und es ist irgendwie nichts raus. Es wird stetig weiter verlängert. Das Problem ist, wir haben in der Red Notice 3 Anklagepunkte gegen Paul Watson, die aus dem Jahr 2010 stammen. Also das ist bereits 14 Jahre her. Da geht es um einen Vorfall, den man auch bei Whale Wars sehen kann in einer der Staffeln. Das ist die Staffel, in der der Trimaran von Pete Bethune, die Eddie Gill, dieses schwarze Kunststoffschiff, von einem der japanischen Harpunenschiffe gerammt wird. Das ist ja eine der Szenen, die bei Whale Wars Fans im Hinterkopf hängen blieb, weil das eine unfassbar gefährliche Situation war. Da hat ein Harpunenschiff diesen Trimaran gerammt und versenkt. Pete Bethune und 5 weitere Besatzungsmitglieder hätten dabei problemlos schwer verletzt oder getötet werden können. Ist aber zum Glück nichts passiert. Man konnte die 6 Leute von Bord holen. Das Schiff ist dann gesunken, weil es, wie gesagt, so schwer beschädigt war. Und das Schiff kostete $2 Millionen. Und das war für den Pete Bethune so nicht verständlich, dass man quasi so gegen Meeresschutzaktivisten vorgeht, die in dem Fall, in der Situation, quasi durch die World Charta for Nature gedeckelt, die Arbeit gemacht haben, die eigentlich hätte die australische Regierung machen müssen, die aber dies nicht tut aufgrund von wirtschaftlichen Beziehungen. Und der hat dann gesagt, ich würde mich gern auf dieses Harpunenschiff begeben, um den Kapitän mal zur Rede zu stellen, mit einer Rechnung in der Hand, wer mir denn jetzt meine $2 Millionen wiedergibt. Ja. Und so ist es auch passiert. Man hat dann mit einem Schlauchboot in einer Situation hat man eine Stinkbombe mal aufs Schiff geschmissen, um, ich sag mal, ein bisschen das Schiff stinken zu lassen. Dann gab es die besagte Aktion, dass man ihn des Nachts auf dieses Schiff übersetzt hat. Dafür musste er eins dieser Absperrnetze, die von außen gespannt sind, damit nichts in das Schiff eindringen kann, also auch keine Stinkbomben oder so. Hat er das durchgeschnitten, ist dann an Bord gegangen, hat sich versteckt und ist dann in frühen Morgenstunden rausgekommen, was wir alles mit dem Hubschrauber gefilmt haben, und ist dann oben zur Brücke gegangen, hat angeklopft und einmal gesagt, hier, das ist die Rechnung von meinem Schiff. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass das jetzt auf dem Grund des Meeres liegt? Ich hätte gerne meine Kohle wieder. Genau, und aus diesem Vorfall hat man jetzt die Red Notice geschrieben, und da steht drinne, die Begründung für das Ersuchen der Ausweisung ist an Paul Watson gerichtet. Einmal die Körperverletzung von Seeleuten der japanischen Walfangflotte durch diese Stinkbombe, dann Sachbeschädigung an diesem Absperrnetz und einmal Hausfriedensbruch, weil man ja auf ein fremdes Schiff geklettert ist. Ja. Was wir halt, weil Whale Wars ja eine Fernsehserie ist und da überall auf unseren Schlauchbooten und auch in den Hubschraubern Leute mit Kameras sitzen, haben wir, wie man auch in der Serie sehen kann, genau diesen Vorfall, den sie beschreiben, den sie auch mit Videomaterial ihrer Leute im Gericht abgespielt haben, haben wir das auch. Und wir haben diese Situation, wo diese Stinkbombe aufs Schiff flog, die den Bereich getroffen hat, die auch die Japaner angeben. Und man sieht halt, dass dort überhaupt keine Menschen an Deck sind, die hätten verletzt werden können. Ja. Also passt das schon mal nicht. Was wir aber auch haben, ist eine Situation, die sich kurz im gleichen Zeitraum abspielte, wo quasi 2 japanische Crewmitglieder mit großen Pfefferspray-Sprühern unser Schlauchboot, was sich ja in der Nähe befand, mit Pfefferspray besprühen wollten, das auch getan haben, dabei aber die Windrichtung nicht korrekt mit einberechnet haben in ihre Aktion. Und man sieht in diesem Video ganz klar das Abfeuern der Pfefferspray-Kanonen. Dann dauert es 2-3 Sekunden und dann merken die Kollegen, au, mein Gesicht, und dann gehen sie weg, weil es richtig weh tut anscheinend. Da hatten wir aber nichts mit zu tun. Und dann haben wir dann die Sachbeschädigung des Netzes, was $800 wert hatte, und das Besteigen des Schiffes, was als Hausfriedensbruch nach dänischem und auch nach japanischem Gesetz beides mit Geldstrafen geahndet wird.
Ja.
Das heißt.
Und dann dieses Pfefferspray quasi als Körperverletzung.
Genau, die Stinkbombe, die wir abgefeuert haben sollen, soll ja jemanden verletzt haben, wo wir ganz klar widerlegen können, das stimmt nicht. Ja. Eure Leute haben sich selber mit ihren komischen Pfefferspray-Teilen da. Aber das war auch eine andere Zeitlinie. Das ist vorher oder hinterher passiert. Das waren wir nicht. Aber man schaut sich im grönländischen Gericht die Videos der japanischen Seite gerne an. Unsere entlastenden Videomaterialien will man sich nicht anschauen, weil man sagt, der Vorwand, also das Abfeuern dieser Stinkbombe hatte ja den Hintergrund, Schaden anzurichten. Und allein aus diesem Grund reicht es schon, diesem Auslieferungsantrag Japans stattzugeben.
Ja, okay. Aber also, jetzt mal selbst wenn, was ist das denn für ein Strafbestand? Das kann ja jetzt keine Monsteranklage sein, deswegen würde ich jetzt auf meinen...
Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt ein bisschen mit Schiffen zu tun. Ich bin Hafenarbeiter und ich habe auf Kampagnen Schiffe gesehen und jeder, der irgendwo schon mal eine Hafenrundfahrt gemacht hat, der weiß ja, dass Schiffsscheiben und auch der Stahl relativ dick sind. Mhm. Wenn man da jetzt mit einer Stinkbombe drauf abfeuert, um Schaden anzurichten, dann kann der einzige Schaden, dieses Ding anrichten kann, Geruch sein, weil alles andere, Metall und Glas, wird nicht beschädigt. Das ist nicht machbar, selbst wenn du die mit allergröbster Wucht irgendwo draufschmeißt. Mhm. Ja. Außerdem haben wir Paul Watson mit 47 Jahren Kampagne bei allerlei, offensiver Walschutzaktion nie irgendjemanden verletzt. Wir haben, oder er hat mit seinen Crews zu keinen körperlichen Schäden bei Leuten geführt. Wir haben immer darauf geachtet, dass niemand verletzt wird, weil das ja auch nicht unsere Intention war. Ja. Wir haben ja als Schiffe in Island versenkt wurden, diese beiden Walfangschiffe auf Island, da hat man ja auch gesagt, die in der Dokumentation Bekenntnisse eines Ökoterroristen möglicherweise wussten, wer vielleicht da irgendwelche Schiffe bestiegen ist, haben die ja auch drauf geachtet, dass da niemand drauf ist. Und die haben das so lange hinausgezögert, bis sicher war, dass nicht mal mehr der Wachhund an Bord war. Weil die sind ja nicht bescheuert. Wir wollen doch keine Menschen verletzen. Es ist ja das Einzige, was wir wollen, ist, dass Leute diese Tiere nicht töten. Und wie dumm müssten wir sein, wenn wir durch solche einfachen Aktionen wie eine Stinkbombe oder so in Gefahr laufen, da jemanden zu treffen. Was würde uns der Ruf, der würde uns doch ruinieren.
Ja, klar.
Deswegen können wir auch sagen, es ist noch nie was passiert. Es gab 1000 Anklagen und immer wurden wir freigesprochen, weil nie haben wir irgendwen verletzt oder irgendwas so kaputt gemacht, dass da Gefahr für Leib und Leben von anderen gewesen wäre. Haben wir nie gemacht. Die Japaner haben eins unserer Schiffe versenkt und da hätten 6 Leute bei sterben können. Ja. Das wird überhaupt nicht besprochen.
Aber jetzt mal angenommen, so Worst Case, was daraus wird, der Paul Watson wird ausgeliefert, würde in Japan in Haft kommen. Was wäre da ein Strafmaß? Kann man das abschätzen?
Ja, das kann man. Das Problem einerseits ist, Dänemark muss sich jetzt ernsthaft überlegen, ob sie das tun wollen, denn ich könnte jetzt mit wahnsinnig viel Anwaltsrichter, Abwägungs-, Rechtsauslegungs- und Konsequenzengelaber weitermachen, aber das ist halt super trocken. Dänemark muss sich überlegen, weil das international beobachtet wird, ob sie ihn wirklich nach Japan ausliefern wollen, denn das japanische Rechtswesen wird von ganz vielen Organisationen kritisiert. Was dort stattfindet in Japan häufigst, ist die sogenannte Geiselhaft, also Menschen, denen man was heißt anhängen, ne? Aber Menschen, die man ins Gefängnis bringen möchte, die nimmt man in Geiselhaft, Isolationshaft, und wenn man am Ende das hören will von denen, was man hören möchte, dann kriegt man das auch zu hören.
In Japan gibt es sowas noch, das ist ja so richtig Mittelalter.
Ja, wird regelmäßig von der Europäischen Kommission und von Amnesty International angeprangert, also das kann man halt einfach googeln, einfach mal gucken, wie super das in Japan funktioniert mit dem Rechtsstaat.
Die heilige Inquisition so ungefähr, ja.
Das ist halt das, was einen auch als Dänemark oder beziehungsweise ja Dänemark und im speziellen Grönland, was sie halt abschätzen müssen. Ist das jetzt was wir machen wollen? Ein Mann mit 73 für ein Ding, was irgendwie 14 Jahre her ist, wo jetzt Japan ganz klar wirtschaftlich und politisch motiviert ihm einen reindrücken will, weil sie keinen Bock haben, dass er in ihre Jagdpläne reinplatzt. Wollen wir den deswegen nach Japan ausliefern? Weil ganz klar ist, dass er dort kein faires Verfahren erwarten kann. Mhm. Japan ist super gallig auf ihn, weil er seit Jahrzehnten ihre Wahlkampagne, also ihre Wahlfangkampagnen torpediert und bekämpft. Der hat die schon x Millionen Dollar gekostet, weil die ihre Fangquoten nicht erfüllen konnten wegen ihm. Der hat 6.000 Wahlen das Leben gerettet. Und das wären 6.000 Wahlen.
Also alles nur
Wahlen,
gute Sachen.
Ja, grundsätzlich nur gute Sachen. Ne? Aber das reizt die natürlich bis aufs Blut. Ja. Und die sagen, wenn wir den in die Finger kriegen, ne, dann da braucht man nicht glauben, dass die da ein faires Verfahren machen. Weil ich meine, Japan wurde vom Internationalen Gerichtshof verurteilt für das Walfangprogramm JAPA. Das war dieses Walfangprogramm unter dem wissenschaftlichen Deckmantel in den antarktischen Gewässern. Aus Forschungszwecken haben sie dort ja gewildert. Deswegen stand auch auf ihren Schiffen überall Research dran, weil sie das zu angeblichen Forschungszwecken ja getan haben. Die Forschung war aber der bloße Deckmantel, denn wenn man aus Forschungszwecken Wale tötet, dann muss das Walfleisch und alles, was der Wal so hergibt und was nicht mehr für die Forschung gebraucht wird, muss der Nahrungskette zugefügt werden, um eben die Tiere nicht zu verschwenden, also das Fleisch und so. Und dann ist es ja super naheliegend, wenn man dann sagt, okay, dann machen wir das aus Forschungszwecken, weil dann können wir die ganzen Wale fangen. Wissenschaftliche Erkenntnisse hat Japan nie geliefert, aber sie konnten die ganzen toten Wale einfach der Nahrungskette zufügen und somit ist es kommerzieller Walfang unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Und das ist vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag verurteilt worden und man hat gesagt, das stimmt nicht, das ist nicht wissenschaftlich, das muss aufhören. Dann hat Australien Japan verurteilt aufgrund der Wilderei im australischen Waldschutzgebiet. Hat sie verurteilt zu einer Geldstrafe. Japan hat das nicht interessiert, hat das nicht bezahlt. Dass die Internationale Walfangkommission verurteilt das, was Japan tut, weil sie eben gegen das Moratorium verstoßen. Also eine ganz klar kriminelle Organisation tötet Wale in einem Walschutzgebiet und der gedeckelt durch die World Charter for Nature dahin fährt und das tut, was andere Länder einfach nicht tun aufgrund von wirtschaftlichen Interessen. Dem Typen drückt man jetzt einen rein und will den quasi ins Gefängnis schieben. Der wird kein faires Verfahren bekommen. Der wird mit Sicherheit die Höchststrafe von 15 Jahren erwarten können da und wird, wie der Delfinschützer Rick O'Berry, der aus dem Film bekannt ist, The Cove, der war damals der Tiertrainer von Flipper. Der hat ja ganz viel Tierschutz gemacht. Der saß, ich glaube, knapp 3 Wochen in japanischer Haft und hat vor kurzem erzählt, wie gemütlich das ist. Und er hat gesagt, wenn die Paul Watson nach Japan ausliefern und der da ins Gefängnis geht, das wird der nicht überleben. Also, weil erstmal mit 73 sind 15 Jahre wirklich schwierig. Und unter den Umständen, die Häftlinge in japanischen Gefängnissen verbringen, ist das relativ ganz klar, dass das sein Todesurteil wäre.
Ja, irre krass. Also alles, was du jetzt so beschrieben hast, ist, also erstmal die Umstände waren mir so nicht ganz bewusst, auch dass Japan wirklich da so, nennen wir es mal einfach mal rückständig ist oder wie auch immer. Aber halt auch, ja, was ihn da wirklich erwartet. Und wenn man es jetzt so hört, ne, von dem, die du es beschrieben hast, dann würde man ja eigentlich meinen, das kann ja gar nicht passieren, weil tatsächlich Dänemark, was dem würden machen, müssten sich ja theoretisch unmöglich machen damit. Aber das so irgendwo jetzt einfach mal anzunehmen, wäre wahrscheinlich auch fatal. Und man sollte immer sich gewiss sein, was da irgendwo ein politisches Geschacher irgendwie für ein für einen mit sich ziehen kann. Und ja, entsprechend vielleicht auch die Frage jetzt einfach, was kann denn jeder Einzelne auch tun, um da einfach seinen Beitrag zu helfen, dieses super naheliegende Ziel zu erreichen, dass er eben nicht ausgeliefert wird.
Ja, das ist die große Frage. Wir haben, natürlich versuchen wir die komplette Zeit seiner Verhaftung, seit seiner Verhaftung schon die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass hier eben jemand für etwas, was eigentlich völlig im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten stattfand und was auch quasi laut Umweltschutzrichtlinien nötig war, dass er das tat, dass dafür jetzt jemand ins Gefängnis gehen soll, weil andere mit viel, viel Einfluss sich da einen Gegner vom Schachfeld holen wollen. Aufmerksamkeit ist super wichtig. Wir haben über unsere Webseiten cpwf.de haben wir natürlich die Möglichkeit, Leute zu informieren. Wir machen das natürlich auch über die Social Medias und da sind dann ja natürlich von der Captain Paul Watson Foundation Germany einmal die kompletten Kanäle, Facebook, Instagram, WhatsApp-Kanal, unsere irischen Chapter, die englischen Chapter, der australische Chapter. Wir haben die Captain Paul Watson Foundation ja mittlerweile in mehreren Ländern etabliert und arbeiten quasi darauf hin, dass wir über ja auch die finanzielle Möglichkeit dann endlich wieder also Paul Watson dazu helfen können, seine Kampagnen anzugreifen, so wie wir das ja schon seit 2022 direkt getan haben wieder. Aber ja, was uns jetzt helfen würde, wäre Aufmerksamkeit. Einfach, dass Menschen dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen, um einerseits darauf aufmerksam zu machen, dass seine alte Organisation ihm nicht ein Fitzel hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Ja, es gibt, hast du mal einen Beitrag gesehen, wo sie sagen, Mensch, der sitzt im Knast, lass mal irgendwas machen.
Das ist
seit dem Rausschmiss gab es einen Post, wir haben uns von Paul, also gerade aus dem deutschen Chapter, gab es einen Post, wir haben uns von dem getrennt, weil da sind Interessenskonflikte, dass der eine andere Organisation gegründet hat. Was für ein Blödsinn. Es gab keinen Interessenskonflikt. Sie haben ihn rausgeschmissen und dass er dann eine andere Organisation gründet, ist ja wohl völlig normal. aber seitdem gibt es keine Aufforderung, diesem Typen irgendwie zu helfen. Es ist einfach das reine, blanke Totschweigen. Und das ist natürlich in einer Organisation, die dafür bekannt ist, dass er das Gesicht und dass er eigentlich der Gründer und Mitglied dieser Organisation ist, wo viele Leute denken so, naja, das wird schon, ne, da ist eine riesige Organisation mit viel Einfluss, die werden dem schon helfen. Es passiert nichts.
Das ist vielleicht ein ganz prägnanter Punkt, ne, dass man so eine Organisation dazu bewegen sollte, sich jetzt doch wenigstens da zu bekennen, dass der das Ganze aufgebaut hat und der das immer noch, eigentlich immer noch das Gesicht dieser Organisation ist, auch wenn es, ich glaube, die Aussage, dass die du meintest, dass den noch eh keiner mehr kennt, das stimmt auch einfach mal nicht. Bei den ganz Jungen vielleicht, aber ich glaube, es gibt eine riesengroße Menge an Leuten unseren Alters, die so, was weiß ich, ab Mitte 30, die das von Anfang an so grob mitbekommen haben, denen der Name einfach ein Begriff ist und der immer noch bei allen für Sea Shepherd steht. Und also das ist ja ein Skandal geradezu, wirklich. Also ja, das ist vielleicht nur eine Ansage, eine schreibt Sea Shepherd sich doch bitte zu ihrem Gründer zu bekennen. Ne?
Und das ist halt vergebene, braucht man nicht, es ist vergebens. Also wir haben viele Möglichkeiten genutzt, um irgendwie mal vielleicht auch verdeckt in Richtung der Organisation zu forschen, ob es da wohl Möglichkeiten gibt, einfach nur mal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und das wird nicht passieren, denn sie haben ihn aus der Organisation geschmissen und werden es weiter totschweigen. Weil die Hoffnung, dass es vergessen wird, spielt ihnen absolut in die Karten. Und wie gesagt, ich habe auch aufgegeben, darauf zu hoffen, dass sie vielleicht einfach aus menschlichen Gründen diesen Typen, der ja dafür gesorgt hat, dass die überhaupt das sind, was sie heute sind, dass man dann vielleicht mal sagt, so, ja, okay, wir haben uns jetzt hier ein bisschen auseinander dividiert, so, ne, aber wir können auch nicht zulassen, dass sie jetzt nach Japan ausgeliefert wird. Wir haben jetzt 2 Jahre und in den letzten knapp 93, 94 Tagen sitze im Gefängnis. Ich habe das aufgegeben und ich glaube da auch nicht mehr dran und mir ist es auch egal, was andere machen. Ich habe das abgehakt und ich werde jetzt mit der Captain Paul Watson Foundation dafür alles Mögliche tun, um dafür zu sorgen, dass das in die Öffentlichkeit gerät, dass er wieder rauskommt und dass wir endlich wieder mit dem ganzen Kopf auf die Kampagnen konzentrieren können, die wir quasi vor der Nase haben oder ja auch immer noch betreiben. Die Operation Bloody Fjords auf den Faroe-Inseln läuft ja noch. Wir sind ja immer noch vor Ort, versuchen dort die Pilotwale irgendwie zu schützen. Wir haben die Operation Ice Storm, die ja quasi eigentlich abgeschlossen ist dieses Jahr, aber die wird ja nächstes Jahr wieder Thema werden. Wir müssen uns mit den Japanern weiter beschäftigen können und deswegen hoffe ich, dass viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird, dass man die Petition freepaulwatson.org besucht und dort eine Unterschrift leistet, vielleicht die in der Petition. Ich meine, wir waren nie diejenigen, die Petitionen geschrieben haben, ja, aber jetzt hoffen wir, dass durch dieses Petition schreiben, durch das Teilen, die Aufmerksamkeit eben auf diesen Fall gelenkt wird, damit möglichst viele Leute mitbekämen.
Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt in dieser Folge an alle Hörer und Hörerinnen.
Damit wenigstens, wenn der Worst Case eintrifft und man tatsächlich Paul Watson nach Japan ausliefert, dass so viele Menschen wie möglich davon Wind bekommen. Aber dann ist es eigentlich auch zu spät. Von daher.
Naja.
Wir hatten jetzt 2 große Demos in Berlin, haben wir veranstaltet, einfach um Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir haben jetzt zusammen mit mehreren Prominenten diese Demo gemacht, einfach um Aufmerksamkeit zu schaffen.
Ja. Krass desillusionierend, was du da so alles jetzt rausgehauen hast. Also da, ich hatte tatsächlich jetzt, bevor ich hier dem Gespräch mit dir jetzt angeraunt habe, auch noch gedacht, naja, könnte man ja mal Sea Shepherd schreiben und mit denen darüber sprechen oder so. Das war mir echt komplett nicht bewusst, was aus denen dann geworden ist. Da muss ich ja wirklich mal, da kann ich nur Kopf schütteln und trauern. Geradezu kann ich da nur.
Wie gesagt, es ist jedem freigestellt. Also, ne, weil man auch quasi kommunikativ von C-Shirt Deutschland nicht viel hört. Ja. Und ich muss auch ehrlich gesehen, ich bin so leid. Jetzt haben wir, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Knapp 50 Minuten, dass ich nur über C-Shirt reden muss. Ne? Es nervt mich so wahnsinnig. Ich würde lieber 50 Minuten über unsere Kampagnen, über unsere Schiffe, unsere Crews, die mit Herzblut auf den Weltmeeren unterwegs sind, die jetzt gerade quasi sich auch bereit machen, wir kündigen neue Kampagne an, wir wollen weitermachen. So, jetzt muss ich die ganze Zeit über Vergangenheit reden und über Leute, die es schlecht meinen. Das ist unglücklich, das macht keinen Spaß, ehrlich gesagt.
Das glaube ich dir komplett. Das tut mir auch leid, aber ich glaube, es ist bitter nötig, dann auch wirklich, dass man das an medial auch aufarbeitet, wenn das jetzt alles so ist, wie du es sagst. Von daher, ja. Aber wir schließen das jetzt auch gerne ab.
Wie gesagt, was ich sagen wollte, ihr könnt alle gerne in Fegesack zum Büro, geht da hin, fragt nach. Wenn ihr Glück habt, sitzt der richtige Mensch vor Ort und kann euch Fragen beantworten.
Ja.
Wenn die Fragen euch oder die Antworten euch nicht reichen, guckt in die einzelnen Ländergruppen im Internet und guckt, wer da in den Vorständen sitzt und ob man euch vielleicht die Wahrheit erzählt oder nicht, weil eigentlich wissen alle genau, was sie euch erzählen könnten. Vielleicht wollen sie es nur nicht. Schreibt E-Mails, hofft auf eine Antwort.
Ja. Falsch ist es sicherlich nicht. Ob es was hilft, kann man nicht wissen. Wie kann man denn ansonsten euch unterstützen? Jetzt einfach nochmal, bevor wir vielleicht noch zum zweiten kurzen Themenkomplex kommen.
Ja, klar. Ja, wie kann man uns unterstützen? Wir sind auf vielen Events gewesen dieses Jahr und werden das im nächsten Jahr auch wieder tun. Wir werden Infostände machen. Man kann bei uns außer Informationen über Kampagnen über die Crews, über uns, über unsere Arbeit nicht viel bekommen am Stand, weil wir legen den Fokus rein auf Information und Aufklärung. Mhm. Wenn man andere Dinge möchte, kann man uns wahrscheinlich ab diesem Winter dann im Merchandise-Shop mit ein bisschen Support auf Kleidungsebene zukommen lassen. Spenden kann man uns über die bekannten Webseiten oder die Social Medias. Und was wirklich am wichtigsten ist, ist das Teilen unserer Beiträge über Social Medias. Erzählt euren Freunden, Bekannten von Missständen auf diesen Weltmeeren. Denn wir haben ein Riesenproblem und das ist global. Also globale Probleme mit Natur, mit Klima haben wir. Aber wir haben auch eben das Problem auf den Weltmeeren und da ist der Fokus bei weitem nicht ansatzweise so groß wie auf Land. Mhm. Genau. Mhm. Und wenn ihr, wie gesagt, Bock habt auf den Social Medias oder auf cpwf.de, gibt es alle möglichen Infos, die ihr haben wollen könntet.
Genau, ich verlinke auf jeden Fall alle Informationsquellen und was wichtig ist in den Shownotes. Ne? Werbung. Ja, also ich finde den Ansatz erstmal auf jeden Fall sehr gut, dass man auch von diesem Merchandise-Popkultur-Ding abrückt, was Sea Shepherds immer irgendwo auch ausgemacht hat. Eine gute Geldeinnahmequelle, aber mehr Informationen ist tatsächlich wichtiger, denke ich, als der große Verkauf von viel Merchandise. Nichtsdestotrotz, Tom hat schon angesprochen, man kann auf der Webseite auch Merch von der Paul Watson Foundation erwerben. Auch schon angesprochen hatte ich die Tatsache, dass ich eigentlich von lieben Markus von Freaks of Fashion auf das ganze Thema nochmal aufmerksam gemacht wurde. Ich hatte es zwar irgendwo schon mal von gehört, aber hat es nicht so wirklich richtig groß auf der Agenda. Er ist darauf aufmerksam geworden und ist auf jeden Fall auch stark tätig in dem Bereich. Und zwar hat er einige Artikel in seinem Online-Shop mittlerweile bereitgestellt, die das Thema behandeln, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken sollen. Ich habe selber noch ein paar Ideen mit reingebracht, was er vielleicht da im Online-Shop noch mit einbringen könnte. Ich bin gespannt, was er davon noch auffassen wird und umsetzen wird. Auf jeden Fall schau gerne mal bei ihm im Online-Shop vorbei. Er wird auch einen Großteil der Einnahmen, die er mit diesen Produkten hat, der Paul Watson Foundation spenden und damit zum einen sicherlich das Freikommen von Paul Watson selber fördern, aber halt auch schon direkt Geld für zukünftige Kampagnen dieser tollen Organisation fördern. Von daher schaut da gerne rein, lohnt sich. Ich werde zu diesen Produkten auch in der nächsten Zeit einiges auf Instagram und eventuell auch auf YouTube posten. Hier auch noch schnell der Hinweis, das Gewinnspiel der letzten Woche läuft noch. Du kannst den neuen Kalender 2025 von Freaks of Fashion mit dem Titel Kids on Board gewinnen. 12 lustige Zeichnungen rund um das Thema Kinder auf dem Surf, Snow oder Skateboard. Um teilzunehmen, geh einfach auf Instagram oder YouTube. Die Wellenlänge-Kanäle sind beide in den Shownotes aufgeführt. Du findest dort jeweils ein Posting zu dem Thema, ein kleines Filmchen, wie der Kalender durchgeblättert wird. Kommentiere und nenn uns 2 Namen. Und zwar einmal für den Surfer-Dude und einmal für das Surfer-Girl im Outro. Wie sollen die beiden zukünftig heißen? Wir suchen immer noch verzweifelt nach dem richtigen Namen und werden dann demnächst drüber abstimmen hier im Podcast. Das heute zu diesem Kontext natürlich auch wieder das generelle Danke an Markus für die Unterstützung. Das Titelbild ist auch Teil dieser Poster und Patches, die man bei ihm im Onlineshop erwerben kann. Eine Werbung aus meinem Partnernetzwerk möchte ich trotzdem heute auch noch mit unterbringen, weil es einfach thematisch gut passt. Die Marke Kaltwasser habe ich in letzter Zeit nicht mehr sehr oft erwähnt. Liegt auch daran, dass der gute Daniel selber nicht mehr sehr aktiv war, sondern lange Zeit anders beschäftigt war. Wir werden da demnächst zu kommen, weil wir wahrscheinlich eine neue Episode aufnehmen, wo es einiges an Updates gibt. Auf jeden Fall möchte ich die Marke trotzdem gerne einmal erwähnen. Hört doch auch gerne einmal in die Episode rein, die ich mit Daniel schon mal aufgenommen habe. Da geht es zum einen um das Kaltwassersurfen, also tatsächlich um die Leidenschaft, kaltes Wasser für unseren Sport zu nutzen. Zum anderen aber um das Thema plastikfreie Mode und Mikroplastik in den Meeren. Die Marke Kaltwasser ist im Surfbereich zumindest Pioniermarke, was Plastikfreiheit angeht. Es wird auf jegliche Art von Plastik verzichtet. Es wird komplett auf Naturmaterialien, alles Fairtrade und Bio gesetzt. Ich habe selber 2 Produkte mittlerweile von Daniels Kollektion zu Hause, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Und es wird zeitnah auf jeden Fall einen größeren Ausbau des Sortiments geben. Da wird aber dann auch bald eine neue Episode zu kommen. Dennoch für alle, die diese Episode noch nicht angehört haben, es ist schon eine ganze Weile her. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Auch ein wichtiges Thema, das in die gleiche Bresche schlägt. So, vielleicht noch eine Frage, was mich echt noch so einfach interessieren würde von jemandem wie dir, wie du, der jetzt auch lange dabei bist. Du hast den Paul Watson ja auch persönlich kennengelernt. Ist er wirklich in der Organisation privat dann, also persönlich so aktiv? Wie kann ich mir ihn vorstellen irgendwie? Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest oder was du sagen kannst, aber so, würde mich irre interessieren.
Ja, ich habe ihn kennengelernt, und er ist natürlich, also mittlerweile 73, aber früher war er natürlich auf den Kampagnen immer da, immer mitgefahren, war bei den Leuten, hat mit der Crew kommuniziert, hat mit denen zusammengelebt, ne? Aber er ist halt Paul Watson, und ich sag mal so, sein Credo war nie: ich will mit den Menschen Best Friend werden und mich mit allen gut verstehen, sondern für ihn war immer das Kampagnenziel allererste Priorität, und seine Arten und Weisen waren für ihn immer zielführend und hat immer das erreicht, was er erreichen wollte. Viele haben dann gesagt, boah, voll der Egomane oder eingebildet oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist, wenn du dieses hohe Ziel verfolgst, manchmal eben nötig. Und du kannst nicht mit jedem Best Friend sein. Und in den Zeiten aber, wo ich ihn kennengelernt habe, wo wir Zeit verbracht haben, war das unfassbar, weil dieser Typ ja auch einfach mal diese ganze Organisation über Jahrzehnte lang durch die rauesten und härtesten Kampagnen gesteuert hat, die man sich so vorstellen kann. Aber gleichzeitig ein super netter, zurückhaltender, ganz normaler Typ ist, der auch mal einen Spaß macht und ja, eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. Ne? Es ist jetzt jeder, wie kocht auch nur mit Wasser.
Ja, ja. Ja, cool. Ja. Ich habe auch in Erinnerung, dass ich so Kommentare über ihn vor Jahren gelesen habe, wo er dann auch schon so als Medienclown und so Schauspieler oder was, weil er, als die Serie rauskam und dann bekannt wurde und sowas. Aber ja, gut, wie du es beschreibst, ne, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann ist das auch alles irgendwo, ja, alles verständlich und ja, ein spannender Mensch, glaube ich, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja, Tom, dann also erstmal danke für die ganzen Infos. Ich hatte ja noch so einen zweiten Fokus heute in der Folge vor, auch um das Thema so ein bisschen in den Surf-Kontext zu rücken. Wir haben es ja schon angesprochen, Sea Shepherds ist halt wirklich eine echte Marke gewesen oder ist eine echte Marke, und ganz viele SurferInnen oder WassersportlerInnen schmücken sich halt einfach super gern mit Sea Shepherds. Ne? Das ist einfach eine der Marken, wo man zum Ausdruck bringen kann, dass man das Meer liebt und alles sowas. Wir haben jetzt gehört, dass das definitiv anscheinend nicht mehr so ganz der Fall ist, aber da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Aber wie würdest du es denn jetzt so sehen? Vielleicht erstmal Frage, hast du einen surferischen Hintergrund? Hast du dich mit dem Thema Surfen, Wellenreiten, Wassersport persönlich beschäftigt?
Würde ich super gerne mal. Also was ich tatsächlich schon... Also was mich ärgert, ich habe nicht die Zeit, um die Urlaube zu machen, die ich gerne machen würde. Aber ich würde super gerne mal Skiurlaub machen, weil ich auch gerne mal hier dieses Snowboarden würde ich gerne mal ausprobieren. Mhm. Keine Ahnung, ob ich das kann oder ob das am Ende gut ausgeht, aber natürlich würde ich auch super gerne surfen, also dieses Wellenreiten ist das, glaube ich, ne? Wenn du mit dem Surfbrett eine Welle entlang fährst.
Ja, ja, genau.
Hätte ich auch super Bock drauf. Aber wie gesagt, ich habe einerseits das Problem, dass mir ein bisschen die Zeit fehlt, andererseits bin ich aber auch echt, ich habe echt Flugangst. Und ich war mal in Ägypten, zweimal, glaube ich. Und das ist schon 5 Stunden Fliegen, da bricht es mich schon fast auseinander. Von daher, ja, ich würde super gerne mal surfen.
Also dann steige ich da jetzt zumindest einmal kurz drauf ein. Gerade hier im Podcast geht es auch sehr viel darum, dass man in Deutschland oder in Europa oder in halt also ohne Flugreise auf jeden Fall surfen kann. Und damit sind dann nicht nur irgendwelche so stehende Wellen oder sowas gemeint, sondern Ost- und Nordsee sind tatsächlich oft sehr gut am Funktionieren. Wenn du da Interesse hast, dann such einfach mal nach den richtigen Leuten bei dir vor der Haustür. Ich kenne da Leute, die da ganz in der Nähe sind, auf jeden Fall, denen ihr Lebensinhalt surfen an der Ostsee oder an der Nordsee ist.
Von daher, okay, dann werde ich auf dich zukommen.
Genau, da auf jeden Fall am Ball bleiben. Aber da brauchen wir jetzt auch gar nicht das ausweiten. Ich würde gerne einfach von dir, der du, glaube ich, da viel erfahrener, viel mitbekommen hast in der ganzen Zeit, die du als Aktivist aktiv bist, mal eine Einschätzung haben, wie denn, was denn Wassersportarten, unterschiedliche Arten von Wassersportarten vielleicht auch für einen Impact auf Meeresbewohner direkt haben. Also es ist als Surfer, als Surferin ist es ja wirklich ein großer, so also der Lebenstraum von jedem ist eigentlich, dass man mit seinem Brett rauspaddelt und erstens eine gute Session hat, gute Wellen hat, aber dabei Delfine im Lineart hat oder Robben im Lineart hat. Von sehr vielen habe ich das schon gehört, mir war es noch nie vergönnt. Wenn ich irgendwo rauspaddel, sind nie Tiere wirklich da, außer Möwen. Die sind aber auch schon nett. Aber ich stelle mir schon auch immer die Frage, inwieweit stört man die denn eigentlich dabei, was sie gerade tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Was man, glaube ich, einfach grundsätzlich immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass man als Schwimmer, Surfer, Paddler, was auch immer, sobald man sich auf dem Wasser bewegt, ist man halt Gast in einem fremden Lebensraum. Also in einem für, ich sag mal, die Tierart Mensch ist das eigentlich nicht der Lebensraum, in dem wir vorgesehen waren. Wir bewegen uns da mittlerweile mit technischen Hilfsmitteln oder auch ohne drinne, meistens an der Oberfläche und ja, haben auch durch natürlich Wassersportarten jetzt einen Riesenspaß am Wasser, tauchen unter Wasser, auch super cool, schnorcheln, wie heißt das andere, wo man lange die Luft an Apnoe tauchen und so. Alles grundsätzlich okay, wenn man sich eben mit diesem Gedanken beschäftigt, dass man Gast ist. Und man sich da eigentlich auch an Spielregeln halten muss, weil eben in den Gewässern Lebewesen unterwegs sind, für die ist das Zuhause. Die nehmen uns da als Gäste wahr und manche nehmen uns eben wahr als jemanden, der vielleicht interessant ist, wo man mal gucken kann, ein bisschen spielen vielleicht. Und andere gucken und sagen, kann ich dich essen? Oder verschwinde hier, das ist mein Revier. Ne? Wer oder was bist du? Was treibst du dich hier in meiner Gegenwart rum? Von daher ist es ja immer zu beachten, dass man eben sich da, wo man zu Gast ist, so gut es eben geht, vorab informiert. Wer ist da? Was kann passieren? Wie kann ich mich verhalten, um möglichst am besten gar nicht mit den Tieren in Kontakt zu kommen? Aber natürlich ist es auch so, dass man, wenn man surft, wenn man da Robben oder Delfine trifft, so, dass das natürlich super schön ist. Und das darf es auch sein. Man muss sich halt eben nur daran eigentlich gewöhnen, dass man die Tiere auf gar keinen Fall irgendwie bedrängt oder anfasst oder so. Es ist keine gute Idee. Alles, was im Lebensraum Meer unterwegs ist, hat spezielle pH-Werte in der Haut, hat andere Hauttypen, sind vielleicht die Hauttypen dieser Lebewesen gar nicht darauf ausgelegt, Kontakt zu anderen Lebewesen zu haben. Wenn wir mit unseren, ich sag mal, Surfbrett-Wachshänden oder so einen Delfin berühren oder ähnliche Dinge machen oder die küssen oder so, ne, dann kann das vielleicht zu führen, dass unser nicht Herpes anfälliger Mund, aber Herpesbakterien an sich trägt und die auf einmal weitergibt an das Tier und deren Haut kommt da gar nicht mit klar. Sie erkranken und haben auf einmal ein Riesenproblem, obwohl wir denen gar nichts Böses tun wollten. Verschmutzung durch einmal durch hier Motorboote zum Beispiel, wenn wir Diesel verbrennen, also Schiffsdiesel verbrennen. Wenn wir Lautstärke verursachen, also akustischen Müll produzieren, so müssen wir halt immer, wir müssen einfach darauf Rücksicht nehmen, dass wir den anderen durch völlig unbewusste Quellen möglicherweise Schaden zu schüren, die wir ja, ich denke, meistens eigentlich gar nicht zuführen wollen.
Ja, ja. Ja, das ist ganz gut, dass, wie du es beschreibst, dass dann Meerestiere aber schon auch ein bisschen besonders gelten. Ich sag mal, gilt auch eigentlich für alle anderen Tiere. Ne? Sehe ich so oft, dass meine Kinder irgendwo durch den Wald rennen und dann irgendwelche Tiere hochheben und irgendwelche Frösche da halten und sowas, wo ich auch sage, oh, ich finde es ja super toll, dass ihr euch das traut und dass ihr da so eigentlich, das ist ja schön, dass ihr das macht. Ne? Das zeigt ja, wie wertschätzt ihr das eigentlich wertschätzt und dass ihr auch keine Angst vor so Tieren habt. Das ist ja super. Aber bitte lasst es in Zukunft mal. Ihr müsst nicht jeden Frosch hochheben ungefähr und da was weiß ich was machen, sondern ein bisschen die einfach nur mal beobachten. Und interessant trotzdem, wenn du beschreibst, dass es bei Meerestieren halt auch nochmal ein bisschen anders anzusiedeln ist, vielleicht ne, wegen der Haut und was du sagtest.
Ja, wie gesagt, also was immer geht, ist gucken geht immer. Also gucken, Fotos machen, Selfies mit Delfinen im Hintergrund oder mit Robben oder was auch immer, alles cool. Mhm. Aber immer gucken, dass man ein bisschen diesen Abstand hält, weil wir sind ja auch jetzt, wir haben ja auch alle diesen persönlichen Safe Space, halben Meter um uns rum, wo wir mit Fremden, wo wir es gut finden, wenn mir ein Fremder nicht auf 20 Zentimeter auf die Pelle rückt und so eine gewisse Distanz wahrt. Ich glaube, für andere Lebewesen gilt das eigentlich genauso. Wenn wir uns auf Distanz halten und sagen, hey, na, Delfin, coole Sau. Ich freue mir einen Ast ab, ne? Aber
ja, ja.
Auch Robben sind auch am Strand, wenn wir Robben am Strand sehen. Wir müssen da nicht hingehen und das Foto irgendwie 20 Zentimeter von der Robbe entfernt machen, weil das sind auch Jäger. Die fühlen sich vielleicht auch bedroht, haben Angst oder so. Und wenn die da in Situationen gedrängt werden, wo man eigentlich gar keinen Anlass für hätte. Wir haben genauso viel Spaß mit denen, wenn wir uns 1,5 Meter von denen entfernt haben oder 3. Fotos machen, sich freuen. Und wie gesagt, sich im Vorwege immer darüber informieren, so, wo bin ich, was kann da sein? Vielleicht gibt's auch dann schon Hinweise auf, an dem und dem Strand kann man das und das machen, aber bitte mit den und den Regeln. Und wenn ihr im Wasser seid, keine Ahnung, macht das und das bitte nicht. Füttert nicht die Delfine, obwohl das hier alle anderen machen, weil die mögen vielleicht gar kein Toastbrot.
Ja, ja, und Nudeln.
Ja, genau, sowas.
Ja. Wie ist denn eure Einschätzung, was so Sachen sind wie Delfintouren? Ich muss mich selber wieder schuldig bekennen. Wir waren jetzt im Portugal-Urlaub und haben da lange recherchiert und waren letztendlich tatsächlich mit einem Meeresinstitut aus Lissabon, die uns sehr fundiert und sehr wissenschaftlich vorkam, auch im Vortrag vorher halt irgendwo darüber geredet haben, dass ihre Aufgabe ist, die Meere zu erhalten und aufzuklären und die Delfine nahe zu bringen. Und wir sind dann wirklich mit einem Boot raus und sind auch echt nur so grob in die Nähe, haben keine Delfine gejagt und sowas, sondern sind halt irgendwo im Hafenbecken rum und dann auch mal richtig weit raus aufs Meer gefahren, um dann nochmal größere Delfine uns anzugucken. Es war mega faszinierend für meine Kinder allemal, aber auch für uns Erwachsene. Was für ein cooles Erlebnis. Trotzdem habe ich immer dabei so ein bisschen so immer einen flauen Magen dabei, was wir da jetzt eigentlich gerade machen. Wie würdest du es einschätzen bei solchen Touren?
Ja, also ich sag mal so, wenn ich den ultimativen Hardliner jetzt darstellen würde, würde ich sagen, wir haben die Möglichkeit übers Internet, übers Fernsehen, über Filme, die coolsten Aufnahmen von Delfinen zu sehen. Wir können uns da genau das Gleiche quasi geben, so wie wir es, wenn wir es live sehen. Bleib zu Hause, spar das Geld, guck dir die Doku an und spende die Kohle an eine Meeresschutzorganisation. Aber natürlich gibt es gute Organisationen, die Whale-Watching anbieten und die Delfintouren anbieten, aber man muss sich wirklich informieren vorher, um da nicht an Organisationen zu kommen, die nach außen mit irgendwelchen Zertifikaten locken und sagen, wir machen super nachhaltige Delfintouren und alles ist schick, kommt mal zu uns und am Ende landest du auf einem Schlauchboot und jagst irgendwie so einer Delfinschule hinterher und man schmeißt dich mit dem Schnorchel bewaffnet irgendwo ins Wasser, um dich quasi direkt in die Gruppe der Delfine abzuwerfen, damit du halt möglichst am besten direkt auf einem Delfin landest. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und von daher, wenn man Delfintouren machen möchte, bitte informiert euch am besten direkt schon vor dem Urlaub, wo kann ich hinfahren, wo ist das Urlaubsziel, wo ich eine richtig gute Delfintour machen kann oder eine Whale-Watching-Tour, damit man eben nicht gezwungen ist, ins Urlaubsland zu reisen, in die Stadt, wo man gerne hin möchte und dann da sagen, okay, jetzt möchte ich eine Delfintour machen. Ja, Welche gibt's denn hier? Ah, da ist ein Anbieter, der ist nicht ganz der teuerste und nicht ganz der billigste. Ich fahre da mal mit, weil die haben auch hier ein Zertifikat, keine Ahnung welches, aber es ist wichtig, dass man, wie gesagt, bei den Tieren darauf achtet, dass die Touren, die gemacht werden, dass man da wirklich, wie du das gerade schon beschrieben hast, ne, irgendwo hinfahren, da ins Wasser gehen und gucken, ob die Delfine zu einem herkommen, weil dann kann man sicher sein, dass das, also ne, Paradebeispiel ist, Schiff macht den Motor aus, es gibt keine Geräusche mehr, die Leute sind im Wasser und die Delfine kommen her, gucken, spielen vielleicht ein bisschen mit einem und hauen dann wieder ab, weil die keinen Bock mehr haben. Aber alles was ich auch schon gesehen habe, wo dann Leute irgendwie mit mehreren Schlauchbooten und den Leuten drinnen in die Schulen reinfahren und mittendrin die Leute dann runterschmeißen und sagen, hier, jetzt. Das geht gar nicht. Das
kann man das auf bestimmte Regionen, bestimmte Länder fokussieren, wo man besonders aufpassen sollte? Hast du da irgendwie Erfahrungswerte?
Ich bin jetzt nicht wirklich, gebe ich offen zu, der Experte für das Thema. Da würde ich empfehlen, sich bei anderen Organisationen fundiertes Wissen reinzuziehen. Wo kann ich in welchen? Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt in allen Ländern Good Boys und Bad Boys. Von daher gibt's mit Sicherheit Ratgeber, die man finden kann, wo andere Organisationen, die das als ihren Schwerpunkt haben, super Auskünfte geben können. Aber ich gebe halt zu, das bin nicht ich. Und deswegen rate ich einfach dazu, sich bei dem Thema an die Profis zu wenden, die einem dann mit Sicherheit perfekt Auskunft geben können.
Ja, nee, das ist ja auch völlig legitim, genau. Nochmal so auf Surfen und Wassersport sonst zurückzukommen. Es gibt viele Spots, die unglaublich bevölkert sind von Unmengen von Menschen, die da ihr Hobby ausüben und quasi die Wellen da besetzen. Ne? Du hast sicherlich auch schon Bilder gesehen, was sich da Menschen teilweise stapeln in irgendwelchen Wellen, wo ich mich frage, wie das überhaupt noch funktionieren soll. ich denke mal, in solchen Gebieten werden einfach auch keine Delfine, keine Robben sich mehr aufhalten irgendwann, oder? Die werden da vermutlich verschwinden. Oder tut man denen tatsächlich damit besonders leid an, dass man sich da stapelt als Mensch?
Ja, das ist eben die Frage, ob das Gebiete sind, wo sich Delfine, Robben, also Meeresbewohner grundsätzlich eher aufhalten oder eher nicht. Gibt ja auch Gebiete, wo, ich sag mal, vielleicht guter Wellengang ist, also wo ein super Surf-Bereich ist, wo das Wetter mitspielt und die Winde toll sind, aber vielleicht tatsächlich aufgrund der Umstände einfach gar keine Delfine oder Robben oder andere Meeresbewohner wie Wale sich aufhalten. Kann natürlich sein. Ich sage aber mal so, grundsätzlich ist es ja für die Bewohner der Meere überall gut. Aber wenn sich gerade so Hotspots rauskristallisieren und irgendwo die Surferparadiese sich zu einem, ich sag mal, Mallorca der Surfer evolutioniert haben, dann kann man relativ davon ausgehen, dass sich vielleicht dann die Bewohner der Gewässer gesagt haben, so, boah, also in den warmen Monaten gehe ich woanders hin, weil das ist mir zu viel Trouble.
Ja, ja. Nee, gut, das, ich denke, das soll mir auch reichen in die Richtung. Ich freue mich erstmal, dass du das jetzt auch so einschätzt, dass die Anwesenheit von von Menschen im Wasser auf jeden Fall grundsätzlich erstmal okay ist, sofern man sich an Regeln hält, kann man einfach mal so sagen, ne? Und dass dem dann nicht unbedingt was im Wege steht.
Genau.
Und ansonsten sollte man sicherlich halt auf die ökologischen Faktoren achten, auch was so Ausrüstung angeht. Surfwachs gibt es biologischen, der laut Studien zumindest kein Problem darstellt. Es gibt aber auch ganz andere, die da halt auch einfach sehr schlecht sind. Beim Surfbrett geht es weiter. Über die Verschmutzung von Mikroplastik und so brauchen wir jetzt gar nicht weiter rausgehen. Genau. Da wird es demnächst auch mal wieder drum gehen, um das Thema. Aber das wollen wir jetzt gar nicht mehr aufmachen. Von daher denke ich, ja, vielen Dank, Tom, für die vielen Infos.
Gerne.
Und in erster Linie natürlich vielen Dank für die Arbeit auch, die du leistest als Aktivist. Das ist, denke ich, es gibt sehr viele Menschen wie mich, die würden das auch gerne machen. Und ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Und ja, ich weiß nicht genau, was mich jahrelang daran gehindert hat. Jetzt ist es sicherlich meine Lebensumstände als Familienpapa. Da habe ich, glaube ich, ein gutes Alibi jetzt. Aber ja, danke auf jeden Fall für diese Arbeit. Ich finde es sehr bewundernswert und cool einfach.
Dankeschön. Aber du kannst ja auch deinen Beitrag leisten, ne? Wenn du weißt, dass es gute Wachse gibt, dass es gute Boards gibt, dass man seinen Müll nicht rumfliegen lässt. Du trägst dann ja auch deinen Teil dazu bei.
Ja.
Von daher, ich sag mal, auch durch das Betreiben des Podcasts holst du Leute an die Strippe und die hören sich das an und denken auf einmal vielleicht einen Tick anders und leisten ihren Teil dazu bei. Von daher änderst du ja die Welt allein schon dadurch, dass du auf Themen kommst, bei denen wo andere gar nicht hingehen und dann Bewusstsein veränderst und Veränderung schaffst. Von daher.
Ja. Ja. Sehr gut, ja. Danke auch. Ja, genau. In dem Sinne nochmal erinnert, unterstützt die Paul Watson Foundation gerne finanziell mit tatkräftiger Hilfe, mit Informationsweitergabe und vor allen Dingen die Petition für Free Paul Watson ist in den Shownotes. Unterschreibt da auf jeden Fall und leitet es weiter an alle, die ihr kennt. Das ist einfach, ja, das kann nicht sein, was da passiert. Aber ja, haben wir drüber gesprochen. In dem Sinne, Tom, vielen Dank. Und vielleicht sprechen wir uns mal wieder zu irgendeinem Thema
sehr
in die
gerne.
Richtung.
Alles klar.
Ja, lecco mio, ey. Was hast du nun mit deiner Sea Shepherd Zipperjacke und deinem Surfbrett unterm Arm? Da bin ich jetzt auch mal ein bisschen geschockt. Und ganz ehrlich, der Podcast-Murkel, der heißt Benny. Ja, Benny. Der hat ja irgendwie in seinem Disclaimer vorher gesagt, man soll mal ein bisschen sich unabhängig informieren vorher. Aber nach dem, was der alles rausgehauen hat da jetzt, und die Tatsache, wie Sea Shepherds anscheinend auch mit einem umgeht auf Facebook, das scheint schon sehr fundiert zu sein. Trotzdem, ich würde dann nochmal nachgucken wollen. Ja, habe ich ja auch gedacht, das sollten wir unbedingt tun. Aber ansonsten, ja, dann müssen wir unbedingt tätig werden. Ja, aber gehen wir jetzt erstmal surfen trotzdem? Ganz ehrlich, es ist sowieso kaum eine Welle da. Vielleicht verzichten wir heute mal auf den Konne machen und gehen gleich mal an den Rechner und verbreiten ein bisschen Petitionen und so. Ja, na, okay, dann verabschieden wir uns heute also nicht mit einem laut jubelnden Schrei in der Welle, ja? Nee, wir gehen einfach mal ein Käffchen trinken und werden tätig, Junge. Ab geht's. Ja, okay, dann macht's gut, Leute.